Ich habe ein Thema aufs Herz bekommen, als ich so in meiner Vorbereitungszeit war. Und irgendwie war das ziemlich spannend für mich, weil irgendwie sind die Gedanken immer weiter und weiter und weiter geflossen. Irgendwann mal dachte ich, so langsam müsste ich mal zum Ende kommen, weil ansonsten wird es wahrscheinlich zu umfangreich. Deswegen, weil das Thema mich irgendwie gecatcht hat. So, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal habt, so, dass ihr ein Thema habt in der Bibel, wenn ihr das so lest, und dann denkt ihr so, oh, irgendwie packt mich das, das begeistert mich und ich möchte gerne darüber sprechen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mit ganz, ganz vielen Menschen ja schon in meinem Leben gesprochen, so, ich bin jetzt erst 33, also ich sag jetzt mal erst so, gefühlt sage ich schon 33, aber da werden mir viele hier wahrscheinlich widersprechen, 33 ist kein Alter und so, deswegen sage ich, ich bin jetzt erst 33, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die einen waren Christen, die anderen nicht, aber sowohl bei Christen als auch bei Nicht-Christen habe ich immer wieder dieses gehört, ja, ich glaube an Gott, aber ich brauche keine Gemeinde. So, das ist so die Aussage, die ich gehört habe. Und ich brauche keine Kirche, je nachdem, in welches Wort du da jetzt gebrauchst oder welches die Personen dort gebrauchen. Und ich glaube gerade so auch in den Corona-Zeiten, so letztes Jahr und dieses Jahr, schoss diese Frage so hervor: Warum brauche ich eine Gemeinde? Warum brauche ich eine Gemeinde? Und genau auf diesen Punkt möchte ich heute eingehen, warum wir eine Gemeinde brauchen. Woher kommt diese Frage? So, ne? Wir erleben einen Rückgang von Gottesdienstbesuchern deutschlandweit. Also wenn man jetzt die Gesamtzahl der Gottesdienstbesucher anschaut. Einzig die Freikirchen haben oftmals jetzt Zuwachs und nicht Abgang, aber das kommt auch vieles irgendwie durch Transferwachstum. Also Leute, die in einer anderen Kirche unzufrieden waren, gehen in eine neue Kirche hinein. Und das sind so diese Bewegungen, die man sieht. So, es gibt Studien, die besagen, die wenigsten Menschen kommen momentan zu einem Gottesdienst, weil sie sich bekehrt haben, weil sie Jesus erlebt haben, sondern die meisten Gemeinden wachsen momentan durch Transferwachstum. Ist total interessant zu sehen, wenn man so ein bisschen reinschaut. Noch eine weitere Statistik. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wie viele Deutsche glauben, also wie viele von unseren 82 Millionen Deutschen glauben denn an einen Gott? So, es gibt ja Studien zu allem. Es gibt ja irgendwie zu allem. So, wie viel Pommes isst ein Mann im Durchschnitt oder sowas, kannst du auch gucken wahrscheinlich, was da die Studie ist. Aber ich habe mal geguckt und es heißt tatsächlich, dass 58% aller Deutschen irgendwie an einen Gott glauben, dass es da einen Gott geben muss. 58%. So, ich glaube, dass die Zahl vor ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich etwas größer war. So, ne? Aber momentan sind es 58%. Wow. Wie krass wäre das, wenn diese 58% Teil einer Gemeinde wären? Das wäre natürlich super. Würden wir uns freuen. Das ist uns klar, dass es nicht der Fall ist. So, und dann geht's weiter in einer anderen Umfrage vom von der BAT-Stiftung. Ich musste nachschlagen, was ist BAT-Stiftung? Da habe ich mich gewundert. Das ist die British American Tobacco Stiftung. Also, die machen Tabak. Aber haben auch eine Stiftung. Und diese Stiftung macht solche wissenschaftlichen Sachen. Keine Ahnung. Ist total interessant gewesen. Die haben dann nochmal ausgerechnet, dass circa 14% der Deutschen einen Gottesdienst besuchen. Mindestens einmal im Monat. War höher, als ich dachte, die Zahl. So, ich komme gleich dazu, warum ich diese Zahlen hier nenne. So, also habe ich das nochmal durchgerechnet mit ich bin in Mathe nicht gut, aber was ich rausgekriegt habe, heißt, das sind 47,6 Millionen Deutsche, die irgendwie an einen Gott glauben, und es sind davon 11,5 Millionen Deutsche, die sagen, sie gehen mindestens einmal im Monat in einen Gottesdienst. Für mich ist das total interessant, das zu sehen. Du hast 11,5 Millionen Leute, die sagen, sie gehen einmal im Gottesdienst. Ich weiß nicht, wie sie das gerechnet haben. Ich glaube eigentlich, dass die Zahl, also ich vermute es, dass die Zahl ein bisschen geringer ist. Vielleicht so, ne? Aber durch die Umfrage ist man da auch so bei Hochrechnungen auf dieses Ergebnis gekommen. Das bedeutet, dass von diesen Leuten, die an Gott glauben, mindestens 40 Millionen Leute nicht zu einem Gottesdienst gehen, obwohl sie an einen Gott glauben. Und das führt uns zu der Frage, warum brauche ich eine Gemeinde? Warum brauche ich eine Gemeinde? Mir ist schon klar, Gott, die Muslime glauben nicht an denselben Gott wie wir. So, das ist halt zum Beispiel, deswegen ist das alles mit drin in dieser Rechnung. Aber nehmen wir mal einfach mal an, 40 Millionen Leute glauben an einen Gott, denken aber oder sind der Überzeugung, sie brauchen dafür keine Kirche, keine Gemeinde. So, und über die anderen 32 Millionen, bisschen Zahlen jonglieren, so, das ist klar, wenn man sagt, man glaubt nicht an einen Gott und sowas, dann geht man wahrscheinlich auch nicht unbedingt in eine Kirche, so, das ist klar, die müssen wir sowieso erreichen. Aber was ist mit dieser Zahl von Leuten, die sagen, ich glaube an einen Gott, aber ich brauche keine Gemeinde? Und genau das hat bei mir diese Frage aufgeworfen. Warum brauchen wir Gemeinde? Und ich möchte anfangen mit einer Aussage und sagen, es ist Gottes Idee. Gemeinde ist Gottes Idee. Glaubst du an Gott, dann glaub auch an seine Ideen. Seine Idee ist Gemeinde. Seine Idee war es, dass Gläubige zusammenkommen und Gottesdienste feiern. Es gab auch im Judentum schon Gottesdienste und im Neuen Testament geht's weiter, dass die Christen sich zusammentrafen an Orten und zusammen beteten. Dass sie sich in den Häusern trafen und all das. Und hier will ich auch ansetzen mit einer Bibelstelle, die ich mit euch lesen möchte, aus Hebräer 10, die Verse 23 bis 25. Da steht Folgendes. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige es zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ja? Das steht in Hebräer. Hebräer 10, Verse 23 bis 25. Gottes Idee ist es also, dass wir zusammenkommen, weil wir ihn lieben, weil wir festhalten an dem Bekenntnis, was wir erfahren haben, dass ich glaube an Gott, ja, ich glaube an Jesus, ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat. Das verbindet uns als Gemeinde. Und dann steht hier etwas, dass wir aufeinander Acht haben sollen, dass wir uns anspornen sollen zu Liebe und zu guten Werken. Ich gehe später auf diese Aussagen ein, möchte aber erstmal auf diese Ermahnung schauen, die hier steht, verlasst die Versammlungen nicht. Es ist ein Anliegen der Bibel, dass wir unsere Versammlungen nicht verlassen. Das heißt, du kannst an Gott glauben, ja, aber es ist wichtig, dass du in einer Versammlung bist, dass du in einer Gemeinde bist, mit anderen Leuten zusammen. Es ist schon immer ein Problem gewesen, wie wir hier sehen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich brauche das nicht. Sie verlassen die Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen, sagt hier der Hebräerschreiber. Ja, es gibt einige Leute, die sagen, sie brauchen das nicht. Okay, du glaubst an Gott, ich glaube an Gott. Dann ist es richtig, dass wir heute hier zusammen sind, dass wir uns hier versammeln. So, ja, du vielleicht hörst du die Predigt auch im Internet nach, ich weiß es nicht, wenn sie hochgeladen wird und man sie sich vielleicht anhört und jetzt mich darüber reden hört, dann sage ich dir, geh wieder in deine Gemeinde. So, schau, ob du eine Gemeinde in deinem Ort hast, wo du dich anschließen kannst, wo du mit Leuten zusammenkommst, die ebenfalls glauben. Du magst vielleicht verletzt worden sein in einer Gemeinde. Du magst vielleicht denken, dass du deinen Glauben alleine leben kannst. Du magst vielleicht auch denken, dass die Kirche und die Kirchen unterentwickelt sind und dass das für dich nicht zeitgemäß ist. Und du magst denken, dass du deinen Gott so erlebst, wie du ihn halt erlebst in deinem Alltag. Und das sind die Aussagen, die ich immer höre. Ja, ich bin verletzt worden. Ich brauche keine Gemeinde mehr. Ich schaff das schon alleine. Ich habe zu Hause meinen Gottesdienst. Ich lese meine Bibel vielleicht. So, ne? Ich glaube an Gott. Ich erlebe Gott in der Natur und so weiter. Mag auch alles sein. Ich glaube, dass Gott auf unterschiedliche Arten und Weisen zu uns spricht. Das auf jeden Fall. Aber ich möchte dir heute eine andere Perspektive geben. Gottes Idee ist es, dass wir unseren Glauben nicht nur alleine für uns leben. Und ich sage nicht nur, weil es ist natürlich auch wichtig, dass wir geistliche Disziplinen lernen, die wir zu Hause umsetzen, dass wir alleine unsere Bibel lesen, dass wir alleine darin wachsen und lernen, dass wir alleine mit Gott reden. Also, ne, das gehört alles dazu. Aber dass es nicht nur das ist. In einer Gemeinde sind Menschen, Und Menschen sind nun mal nicht perfekt. Du wirst nicht die perfekte Gemeinde finden. So, ja. Ich meine, wir träumen doch alle davon, dass wir irgendwann mal in eine Gemeinde, in eine Kirche gehen, wo alle 100% das Leben, was in der Bibel steht, oder? Wo du niemals verletzt wirst, wo alle happy sind, wo alle toll sind, wo sich regelmäßig Menschen bekehren und so weiter und so fort. Das ist doch der Traum von uns allen. Aber jeder von uns hat, glaube ich, schon mindestens einmal erlebt, dass jemand nicht so freundlich zu dir war, obwohl er Christ war, oder? Das gehört nun mal dazu, zu unserem Leben. Wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir unsere Verletzungen auch irgendwann mal abgeben, wenn wir bei dem Punkt erstmal sind. Dass wir sagen, okay, Jesus, heil mein Herz hier. Und dass wir uns wirklich diesen Themen stellen, weil Menschen ticken immer dazu. So, okay, ich bin verletzt worden in einer Gemeinde, ich schließe mit Gemeinde ab, ich gehe nach Hause und bleibe für mich. Aber wozu man nicht bereit ist zu sagen, ich stelle mich diesem Schmerz und stelle mir Fragen, die vielleicht auch unangenehm sind. Wie zum Beispiel, habe ich vielleicht überreagiert? So, ja. War es wirklich boshaft von meinem Gegenüber oder hat er einfach eine andere Art? Hat es vielleicht irgendwas getriggert? Habe ich das Gespräch gesucht danach oder habe ich einfach einen Cut gezogen? Halte ich eventuell an meinem Schmerz fest? Habe ich vergeben, was eine sehr wichtige Frage ist? Das sind alles so Fragen, die kann man sich stellen in dieser Zeit. Und dir wird auffallen, dass sich die Fragen nicht um den anderen drehen, sondern um dich selbst drehen, weil wir müssen immer anfangen, vor unserer eigenen Haustür zu fegen. Ja, das ist immer wichtig. Und was für ein Ergebnis man auch kommt, was für ein Fazit das auch ist, kann auch sein, dass du sagst, eine andere Gemeinde wäre besser. Kann natürlich sein. Aber nicht zu sagen, ich streich das durch aus meinem Leben und sage, ich brauche das alles nicht mehr. Nein, du brauchst Gemeinde. Wenn du an Gott glaubst, wenn du mit Gott unterwegs bist, brauchst du Gemeinde. Du brauchst diese Gemeinschaft von Christen. Okay. Und das führt mich zum zweiten Gedanken. Ja? Die Menschen, die glauben, das kann ich doch alleine. Ich lebe meinen Glauben alleine. Und wie gesagt, das ist okay, wenn es in geistlichen Disziplinen sind, zu Hause und so weiter. Ist alles gut. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass dieses alleine nicht die Art und Weise ist, wie Gott sein Reich baut. Er baut es mit mehreren zusammen. Ja? Es heißt ja nicht umsonst hier, vernachlässigt nicht die Versammlungen, also trefft euch, weil es Gottes Idee ist. Aber der Vers davor, den wir gelesen haben, bringt uns ein bisschen Details darüber, was Gott darüber denkt, dass wir allein unseren Glauben leben wollen. Also eigentlich ist es nämlich komplett das Gegenteil, wenn er sagt, lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Es sind drei Sachen, die hier genannt werden, die wirst du niemals alleine schaffen. Du kannst auf dich alleine zwar Acht haben, aber dann machst du dich selbst zu deiner höchsten Instanz, neben Gott. So, ne? Es gibt manchmal Leute, die müssen uns reflektieren, oder? Die müssen manchmal auf unser Leben schauen, am besten Vertrauensleute, so, ne? Die Freunde, die Leute, die in deiner Gemeinde sind, die vielleicht geistlich reif sind, wo du sagst, hey, zu denen schaue ich hinauf. Hey, reflektier mal mein Leben, schau mal, wie es mir geht und so. Ich erzähle dir alles. Ist ganz, ganz okay. Ich habe solche Menschen in meinem Leben und manchmal tut's auch weh, was man hört. Aber es ist so wichtig, dass wir das hören, oder? Weil ich selber werde nur zum gewissen Punkt kommen. Und es geht jetzt nicht nur um Sachen, die ich korrigieren muss in meinem Leben, sondern es geht auch um Sachen, wo ich vielleicht zu wenig von mir selbst halte, wo jemand von außen drauf schaut und mich nochmal neu daran erinnert, was für Gaben ich habe und wozu Gott mich gesetzt hat. Und so ist es bei jedem Einzelnen von uns. Das werden wir nicht alleine aus uns herausholen können. Sondern da brauchen wir Menschen um uns herum, die mit Jesus unterwegs sind. Der Glaube muss raus aus dem Privaten hinein in eine Gemeinschaft und dann aus der Gemeinschaft in die Welt. Das ist nämlich die Sache, wie das läuft. So, es muss raus aus diesem Privaten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, diesen Satz habe ich so oft gehört. Über Religion und Geld redet man nicht. Und ich bin der Überzeugung, dass wir sowohl über Religion als auch über Geld reden müssen, damit wir eine gewisse Transparenz haben. So, weil wir müssen über unseren Glauben reden. Jesus muss bekannt werden. Wenn wir nicht darüber sprechen und sagen, ja, ich rede nicht über das, was ich glaube, weil das ist meine Privatsache, dann hast du es nicht verstanden, worum es in der Bibel geht. Aber über Geld rede ich heute nicht, aber da ist es eigentlich sehr ähnlich. Okay, es ist, und ich mache noch mal eine kurze Klammer. Meine These ist, du brauchst eine Gemeinde. Ja, aber es ist sehr wohl möglich, dass du zu Hause deinen Glauben lebst ohne eine Gemeinde und trotzdem gerettet bist. Das ist total möglich. Und weißt du warum? Weil Jesus rettet. Ja? Weil der Name Jesus rettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, heißt es. Da steht nicht, jeder, der den Namen des Herrn anruft und in eine Gemeinde geht. Das steht da nicht. Trotzdem bin ich der Überzeugung, dass wir eine Gemeinde brauchen. Aber okay. Ich glaube nämlich eines, die Mission Jesu ist niemals alleine zu bewerkstelligen. Du brauchst Menschen um dich herum. So, du kannst deinen Glauben haben, du kannst gerettet sein, weil du Jesus angenommen hast in deinem Leben, ist alles möglich, aber du brauchst eine Gemeinde. So, der Auftrag einer Gemeinde ist hier klar definiert in 3 Punkten. Aufeinander Acht haben. Also lasst uns aufmerksam sein mit unseren Christen, mit Christen, ja. Wenn wir nur in den Gottesdienst gehen, sei aufmerksam, sei präsent, schau genauer hin manchmal auch, ja. Vielleicht guckt jemand etwas traurig an einem Tag und dir fällt es auf, weil du aufmerksam warst. Sprich ihn an. So. Frag, ob du für die Person beten darfst. Lass uns Acht haben aufeinander. Lass uns Freundschaften untereinander leben. Lass uns in unseren Kleingruppen weiter vorangehen und da aufeinander Acht haben, indem wir halt schauen, was passiert in dem Leben meines Nächsten. Wofür kann ich beten? Wo sind vielleicht auch Kämpfe gerade, die da sind? So, ne, wofür kann ich beten? Wofür kann ich da sein für meinen Nächsten? Auch ein bisschen Deep Talk haben, ja, also tiefe Gespräche. Ja, wichtig. Lass uns wirklich Interesse an unseren Nächsten haben. Und das Tolle ist, wenn das alle leben, dann bist du sowohl ein Ermutiger, als du wirst auch ermutigt werden. So, weil alle laufen mit dieser Aufmerksamkeit umher. Das ist halt unser Ziel, das würden wir gerne wollen. Okay, dann haben wir zweitens Ansporn zur Liebe. Für mich war es ein bisschen schwer, das zu definieren, ja? Ansporn zu Liebe, so, ne? Ich kann ja jetzt nicht zum Ulf sagen, jetzt lieb doch mal, so, ne? Das, ich weiß nicht, ob das so überzeugend ist, so, ne? Weil, ich weiß, das kommt wahrscheinlich nicht an, so, ne? Aber wir können ermutigen, hey, bete für deine Nachbarn. Bete für die Leute, die dir gerade vielleicht in deinem Leben das Leben schwer machen. Fange an, sie zu segnen und all solche Sachen. Sowas kann ich vielleicht weitergeben. Und wenn wir anfangen, das zu machen, wird Gott unser Herz verändern, oder? Und wir spornen uns an zur Liebe. Aber das ist das Einzige, wie ich es mir vorstellen könnte. Und es ist auch so wichtig, dass wir voller Liebe sind. Johannes 17 spricht davon, an der Liebe, die wir untereinander haben, wird man erkennen, dass wir zu Jesus gehören. Dann Ansporn zu guten Werken. Wie schon die letzten Wochen gesagt, also letzte Woche ja nicht, da haben wir ja ausfallen lassen, aber davor die Wochen, der Glaube muss raus. Der Glaube soll nicht in diesen 4 Wänden bleiben, sondern er muss raus. Lass uns Ansporn dazu, dass wir alle an den Orten, wo wir wohnen, wo wir sind, ein Licht sind für unsere Mitmenschen. Ja? Lass uns diejenigen sein, die von Jesus erzählen. Lass uns diejenigen sein, die Jesus ausstrahlen. So. Und wenn du sagst, ach, das kann ich doch alles alleine. Ich glaube, du kannst es bis zu einem gewissen Grad alleine. Du kannst dich nicht selbst ermutigen. Du kannst schon versuchen, so, ne? So ein bisschen positives Denken und so weiter. Das gibt's ja all diese Formen und so. Das wird vielleicht noch gehen. Aber du kannst dich nicht selbst anspornen, hast vielleicht einen inneren Antrieb, aber du hast niemanden, der dich ermutigt, einen nächsten Schritt zu gehen, den du vielleicht selber nicht siehst. Versuch mal, diese 3 Punkte zu leben. Du wirst es zu einem gewissen Punkt bringen, aber nicht komplett. Denn die Sache ist nämlich so, wer anfängt zu dienen, der gibt. Der gibt etwas von seiner Kraft weiter. Der gibt etwas von seinem Inneren weiter. Aber wenn einem nicht gedient wird, ist es schwierig, den Tank aufrechtzuerhalten. Und ich bin zu folgendem Satz gekommen. Ich dachte mir, den kann man sich gut merken. Du kannst nicht dienen, ohne dass dir gedient wird, sonst hast du ausgedient. So, das ist nämlich die Sache. So, wenn wir an den Punkt kommen, dass du, weil du wirst immer geben, 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 aber du musst auch empfangen. Du musst empfangen. Und ja, du empfängst in erster Linie von Jesus höchstpersönlich. Ja, in erster Linie auf jeden Fall. Du kannst deine Gebetszeiten haben und empfangen. Aber es ist halt auch so wichtig, dass du Leute hast, die im Hintergrund stehen und für dich beten, dich pushen, dich nach vorne bringen. Die für dich da sind, wenn du mal ein Gespräch brauchst, weil es dir schlecht geht und sowas. Das brauchst du alles. Also, alleine dein Glauben leben, ohne eine Gemeinde im Background. Das ist möglich, aber schwierig. Und ich glaube, das ist das beste Leben, wo du deine Berufung in einer starken Art und Weise leben kannst, ist, wenn du eine Gemeinde im Hintergrund hast, die auf dich Acht hat, die dich anspornt zur Liebe und die dich anspornt zu guten Werken. Das kriegst du in einer Gemeinde. In einer Gemeinde, die mit Jesus gut unterwegs ist. Das ist immer die Sache, die wir brauchen. Ne? Es gibt Gemeinden, die drehen sich um sich selbst. Da ist es ein bisschen schwieriger, das zu finden. Lass uns niemals so eine Gemeinde sein. Lass uns da aufeinander Acht haben im Übrigen. So, das ist total wichtig. Und das führt aber zu einem Punkt, wo man sagt, okay, das sind ja jetzt die Christen. Das sind ja jetzt diejenigen, die sagen, okay, ich habe mich irgendwann mal vielleicht bekehrt, ich habe vielleicht irgendwann mal zu Jesus gefunden, bin aber zu dem Ergebnis gekommen, durch irgendwelche Umstände, ich brauche keine Gemeinde. Nun gibt es aber auch die Leute, die sagen, sie glauben an Gott und sind auch wirklich der Überzeugung und ich glaube ihnen das, dass sie das tun. Oder sie glauben an ein höheres Wesen, sind dann vielleicht ein bisschen verschämt, es Gott zu nennen. So an ein höheres Wesen. Und es gibt ein Problem. Warum diese Leute, die Jesus unheimlich liebt im Übrigen, so, das ist mir immer wieder wichtig, es gibt ein Problem, warum sie den Schritt nicht in eine Gemeinde tun, oder es gibt eigentlich mehrere Ursachen dafür, aber ich möchte auf ein Problem besonders eingehen. Es gibt ein Problem mit Autorität. Und Autorität ist ein Wort, welches in unserer heutigen Zeit nicht unbedingt ein positives Gefühl bei jedem heraufholt. So, ja? Autorität, das klingt schon so streng, oder? Autoritäten werden immer weniger anerkannt und werden auch immer weniger Menschen aufwachsen, die mit diesem Mindset aufwachsen, zu sagen, okay, es gibt halt Leute, die sind in Positionen, wo ich sagen muss, okay, ich muss dem, muss gehorsam sein, sozusagen, was ein nächstes Wort ist, was man nicht unbedingt mag. So, ne, Autorität und Gehorsam, das klingt immer so streng, aber okay. Das beste Beispiel, was mir so einfach nur als Beispiel für ein Bild unserer Gesellschaft, in der wir gerade sind, ist mal wieder aus dem wunderbaren Sport Fußball. So, ja, es gibt jemanden, nehmen wir mal an, es ist ein Spieler da, der total talentiert ist von einem Verein, unter die Fittiche genommen wird, die sein Potenzial gesehen haben und gesagt haben, hier, unterschreib mal einen Vertrag bei uns, einen Profivertrag, 4 Jahre. So, ja. Für 4 Jahre unterschreibt der Kerl, ist wunderbar drauf, spielt seine erste Saison und boom, so, ne, 25 Spiele, 14 Treffer, keine Ahnung was, eine richtig gute Leistung. Und auf einmal denken sich die größeren Clubs, oh ja, der ist interessant, dieser Spieler, den wollen wir haben. So, aber hat er danach noch 3 Jahre Vertrag, ne? Er hat ja noch einen Vertrag unterschrieben, hat noch 3 Jahre vor sich. Und momentan sieht man immer wieder öfter, jetzt wenn man zur Bundesliga schaut oder nach Spanien, Italien, was auch immer, sieht man immer öfter, wenn der Spieler wechseln will, dann kann es sein, je nach Charakter immer, aber es kommt wie gesagt immer häufiger auf, und der Verein sagt, nein, du hast bei uns Vertrag, wir wollen dich gerne weiter behalten, wir planen mit dir in der nächsten Saison und so weiter. Und dann sehen wir, oh, auf einmal wird das Training geschwänzt. Auf einmal wird über die sozialen Medien schlecht über den aktuellen Arbeitgeber gesprochen. Oder man lässt sich sogar fotografieren in dem Trikot des Vereins, das gerade um einen wirbt. So, ne? Einfach nur, um ein Zeichen zu setzen. Und Leute, rechtlich gesehen, ja, einfach mal so, juristisch gesehen, ist das Vertragsbruch. So, ne? Er hat einen Vertrag unterschrieben bei diesem Verein, ein anderer will ihn rauskaufen, die sagen nein, dann ist es nein. Eigentlich. So, ne? Es gibt ja immer eine Summe, da wird man schwach, ne? So, aber es gibt halt dieses, hey, es ist mir doch egal, was die Leute da oben sagen. Es ist mir doch egal, was ich hier unterschrieben habe. Ja, also das Wort zählt auch nichts in diesem Fall. So, ich muss mich dieser Autorität, ich muss mich diesem nicht beugen, sondern ich mache mein Ding. Es passt nicht zu mir, es passt nicht zu meiner Lebenserfahrung gerade. Warum dieses Beispiel? Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du Jesus zu deiner Autorität machen. Ihm gehorsam sein, seinen Willen über dein stellen, sind alles Sachen, die wir in unserer heutigen Zeit, wo es so sehr darum geht, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst treu zu sein, der zu sein, der man eigentlich ist und so weiter. Das ist das, was wir momentan immer hören. Ist das natürlich eine Sache zu sagen, nein, mein Wille ordne ich unter einer höheren Instanz. Und das ist Jesus in unserem Leben. Das, was Jesus sagt, ist wichtig für uns. Und das ist eine Schwelle, warum Menschen diesen Schritt in eine Gemeinde nicht gehen. Weil Kirche hat den Ruf in der Öffentlichkeit, dass es einfach nur ein Gebäude ist mit ganz vielen Regeln. Du kommst da rein und musst einem Regelwerk folgen. So, das ist das, worum es geht. Und man ist nicht bereit, etwas aufzugeben, was einem wichtig ist, nämlich seine Selbstbestimmung. Zum Teil ist es zumindest so, wenn wir da ein bisschen drauf schauen. Und so fängt man dann an, seinen Gott irgendwie zu basteln, zu einem Gott, an ein höheres Wesen, an das man glaubt, an einen Gott, wo man sagt, ja, möglicherweise gibt es einen Gott, es gibt viele Sachen, die sind unerklärlich, also muss es einen Gott geben, aber man bastelt ihn sich so zurecht, dass es zu seinem eigenen Leben passt und dass man in seiner Komfortzone bleiben kann und dass man sich nicht verändern muss und dass alles so, wie es ist, okay und gut ist. Wir glauben an die Autorität des Wortes Gottes. Wir lesen die Bibel nicht als ein Buch, was irgendwie mit netten Worten drin ist, sondern wir lesen das als Autorität. Wir lesen das als etwas, was die Kraft hat, in unser Leben zu sprechen. So, das ist wenn wir unsere Bibel lesen und das hören, was Jesus in uns sieht, was Jesus mit uns vorhat. Dann gibt's auch immer wieder mal Stellen, wo wir sagen müssen, ich habe bisher mit der und der Überzeugung gelebt, aber dann habe ich in der Bibel das und das gelesen, habe gemerkt, ich muss hier was ändern. So ist es bei mir und ich denke, so ist es auch bei dir, wenn du deine Bibel liest. So manchmal wissen wir, wir können ja nicht alles wissen, ne? Es gibt auch manchmal so versteckte Sachen in unserem Leben. So, wo wir merken, okay, unser Herz hängt an etwas anderem und dann lesen wir in der Bibel etwas, was komplett gegen unseren Lebensstil spricht. In einem Punkt vielleicht, so, ja, nicht komplett, aber in einem Punkt vielleicht. Und wir merken so, okay, hier spricht Jesus zu mir und das Wort Gottes ist Autorität in meinem Leben. Also will ich daran gehen, diesen Punkt in meinem Leben zu ändern. Als Christ können wir nicht anders, als Autorität anzuerkennen und zu sagen, Gott, du stehst über mir. Jesus, du stehst über mir. Du hast das Recht, in meinem Leben zu sprechen. Ja, die Bibel ist ein Buch. Ja, dieses Buch ist über 2000 Jahre alt, noch länger wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall ist der Inhalt da drin etwas, was heute noch unser Leben verändert. Oder verändern will. Ich nenne euch mal ein Beispiel aus meinem Leben. Mich hat mal jemand sowas von verletzt, ja, emotional. Das hat mich richtig aus der Bahn geworfen. Es hat mich echt was gekostet innerlich, ja. Und ich dachte mir, am besten wäre es, wenn ich der Person nicht mehr über den Weg laufe. Die Wege haben sich auch getrennt und so, das war alles okay. Aber ich dachte mir so in meinem Herzen, nee, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben. So, das war wirklich meine Überzeugung. So, ne? Ich möchte hier einen Strich ziehen und das war's dann. So, und dann irgendwann mal beim Beten macht mich Gott erstmal darauf aufmerksam, welches Datum heute ist. Und ich wusste sofort, es ist das Geburtstagsdatum von dieser Person. So, ne? Und das hat sich irgendwie eingespeichert in meinem Kopf. So, ne? Das ist, manchmal bleiben Daten hängen. Ich weiß nicht warum. Andere gehen wieder raus. Fragt mich nicht warum. So, ne? Aber manchmal ist das so. So. Und das ist halt irgendwie geblieben. Und Gott sagt mir, schreib dieser Person und gratuliere ihr zum Geburtstag. So, ich für mich, ja, dachte mir, niemals würde ich das tun. So, ich möchte das nicht. Ich möchte das wirklich nicht. Aber ich habe irgendwann mal für mich festgelegt, Jesus, du bist meine Autorität. Es geht mir um das, was du willst, nicht um das, was ich will. Und so habe ich geschrieben, eine Antwort bekommen und dann war okay. War jetzt nichts Weltbewegendes. Aber das fand ich total verrückt. Aber das ist halt dieses Beispiel. Ich habe jetzt hier die Wahl zu sagen, Jesus, du bist die Autorität in meinem Leben, ich will dir nachfolgen. Oder ich sage einfach nur, nee, es passt nicht zu meinem Leben. Es passt nicht zu dem, wer ich bin. Ich habe das Recht darauf, hier sauer zu sein und nicht zu vergeben und sonst was alles. Ich mache hier das ist mein Ding. So. Und da lasse ich niemanden ran. Ich habe die Wahl zwischen zwei Sachen. Und ganz ehrlich, ne, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, mal entscheiden wir uns so für das Wort Gottes, manchmal entscheiden wir uns dagegen. Und dann merken wir, oh, Mist, was habe ich wieder getan? Gehen wir zu Jesus, beten um Vergebung und so weiter. Das ist halt immer die Sache, ne? Also wir sind ja nicht perfekt, nach wie vor nicht, ne? So, das ist vielleicht immer wichtig zu wissen. Okay, die Autorität Gottes in unserem Leben wird uns aber zur Freiheit führen. Und das ist nämlich die Sache, die wir sehen. Ja, das ist die Botschaft. Das Problem ist, dass wir Christen manchmal selber diese Autorität nicht anerkennen. Das ist richtig, manchmal ist das so. Wir biegen das Recht auch manchmal so, wie es uns passt. Und das merken Menschen, die nicht in einer Gemeinde sind und vielleicht nur an ein höheres Wesen glauben. In den letzten 5 Jahren sind, das was ich mitbekommen habe, sind 3 weltweit bekannte Pastoren moralisch gefallen. Das wird wahrgenommen. Das wird wahrgenommen. Ja, weil man weiß, das ist kein christlicher Wert, der hier gelebt wird. Irgendwo hat sich etwas eingeschlichen in das Leben, wo die Autorität des Wortes Gottes, die Autorität Gottes im persönlichen Leben, irgendwo eine offene Stelle hatte, wo der Feind hineingegangen ist und wo man sich falsch entschieden hat, falsche Wege gegangen. Das wird wahrgenommen. Und dann heißt es, die Christen sind nicht besser. Und die sind alle bei uns in unseren Gefilden. Wenn wir jetzt noch die Skandale dazu nehmen aus den beiden großen Kirchen, katholische, evangelische Kirche, das wird wahrgenommen. Muss auch wahrgenommen werden, meiner Meinung nach. Ne? Genauso wie alles andere. Solche Sachen müssen raus teilweise. Wo ist da die Autorität des Wortes Gottes auch bei uns? Menschen beobachten uns. Und jetzt kommen wir zu diesen Punkten. Was brauchen Menschen, die an einen Gott glauben, aber meinen, sie brauchen keine Gemeinde? Ich sag dir, was sie brauchen. Wir haben für uns festgestellt, wir brauchen Gemeinde. Okay, das haben wir verstanden. Aber was brauchen diese Menschen, die an Gott glauben, an einen Gott glauben, aber meinen, sie brauchen keine Kirche und keine Gemeinde? Ich sag dir, was sie brauchen. Sie brauchen Vorbilder. Sie brauchen Leute, die begeistert ihren Glauben leben. Sie brauchen Menschen, die in ihrem Glauben unterwegs sind, die die Werte und die Autorität des Wortes Gottes hochhalten. Menschen, die bereit sind, mit Jesus überall hinzugehen. Menschen, und das ist jetzt alles ziemlich nebulös, Menschen, ja? Machen wir es konkreter. Was brauchen die Leute in deinem direkten Umfeld? Menschen, die du kennst, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Verwandte, was weiß ich, was brauchen sie? Sie brauchen positive Beispiele. Von Leuten, die normal sind, ja, es ist immer wichtig, dass wir auch normal sind, ja, also ich denke, wir sind es hier, aber auch da, so, nicht immer irgendwas künstlich herbeizeugen, so, ne, ist immer wichtig, sondern sie brauchen positive Beispiele von Nachfolgern Jesu, die sagen, das Wort Gottes ist meine höchste Priorität, die deren Herzen voll davon ist, was Jesus für sie getan hat, und das ausstrahlen. Das brauchen Menschen in unserem direkten Umfeld. Das brauchen Menschen in deinem Umfeld, die sagen, ich glaube an einen Gott, aber ich glaube nicht, dass ich dafür eine Kirche brauche. Was bleibt jetzt zu sagen? Was soll das Resümee dieser Predigt sein? Wie gesagt, ich hätte noch weiterschreiben können. Mein Kopf war irgendwie voll davon. Also ich mag sowas, wenn sowas so ist. Aber was bleibt jetzt zu sagen? Wir wollen alle Menschen erreichen. Wir alle hier, die wir hier sind, wir wollen Menschen erreichen für Jesus. Und beim Punkt der Nachfolge, da kommt die Herausforderung. Gott ist eine Autorität. Und er lebt diese Autorität in Liebe und Barmherzigkeit. Und genau das will er in seiner Gemeinde sehen. In seiner Braut, wie er sie nennt in der Bibel. Ja, das will er sehen. Warum brauche ich eine Gemeinde? Wieso sind zusammen stärker als allein? Dafür braucht es unsere Offenheit auch im Übrigen. Wir brauchen unsere Kleingruppen, wir brauchen unsere Gottesdienste und wir brauchen das gemeinsame Gebet. Alleine ist es schwierig. Aber was brauchen die Menschen außerdem noch? Sie brauchen es raus aus ihrem Kopf, dass es in einer Gemeinde nur um Regeln geht. Dass es in der Kirche nur um das geht, wie du sein musst und wie du zu sein hast. Sondern wohin wir Leute führen müssen, ist es selbstständig, ihre Bibel zu lesen und von Gott zu erfahren, was sie in ihrem Leben anpacken müssen. Dass sie durch Predigten das mitbekommen. Was sie von uns brauchen, ist Liebe und Barmherzigkeit. Dass wir Menschen so annehmen, wie sie sind, dass wir Menschen so lieben, wie sie sind und ihnen Jesu Liebe darin zeigen. Jesus hat mit Menschen gesprochen, wie zum Beispiel Prostituierte. Ja, und er begegnete ihnen in Liebe. Er begegnete ihnen nicht nur mit den Vorwürfen, die alle da sind und all dem Regelwerk, warum sie gerade falsch lebt, sondern er begegnete ihr in Liebe und das führte zu Veränderung. So, wir fangen manchmal beim falschen Punkt an als Gemeinden und da hatten sich Gemeinden weltweit schuldig gemacht in dem Punkt, dass Menschen in die Gottesdienste kamen und wir sofort mit unserem Regelwerk kamen. So und so musst du sein, wenn du hier dazugehören willst. Nein, komm rein, so wie du bist, begegne hoffentlich Jesus in unseren Gottesdiensten und das wird dich führen zur Veränderung, weil Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Wir brauchen eine Gemeinde, weil wir stärker zusammen sind als allein und Menschen brauchen Vorbilder. Lasst uns einfach Vorbilder sein, du und ich. Lasst uns Vorbilder sein, lasst uns wachsen darin. Lasst uns Jesus immer mehr fokussieren und Vorbilder werden. Okay, ich möchte beten und dann singe ich gleich ein Lied und ihr reflektiert das einfach mal vor Gott in der Zeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Und ich danke dir dafür, dass du voller Liebe bist. Und ich danke dir für diese wunderbare Idee von Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du Gemeinde erfunden hast, Jesus. Dass Menschen zusammengekommen sind, um dich anzubeten über diese ganzen 1000 Jahre, Jesus. Ich danke dir, dass wir heute in Hagen hier zusammen sein dürfen, um dich anzubeten, um dich zu feiern, um dich zu ehren, um dich zu lieben, Jesus, Herr. Und Jesus, ich möchte beten für die über 40 Millionen Menschen, die keinen Gottesdienst besuchen, die aber irgendwie an dich glauben, Herr, dass du diesen Menschen, dass du diesen Menschen begegnest, Herr. Ich möchte beten, Herr, dass sie an irgendeinem Punkt, ob sie gerade im Internet sind, ob sie vielleicht durchs Fernsehen zappen oder was auch immer, bei irgendeiner Predigt festhalten, wo sie direkt angesprochen werden, Herr. Ich möchte beten für ihre Herzen, Herr, dass sie dich erkennen und dass es von einem höheren Wesen zum Namen Jesus geht. Darum möchte ich beten, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du wunderbar bist. Ich danke dir dafür, dass du Menschen liebst, Herr. Und ich möchte auch beten, Herr, dass du uns immer weiter dahin führst, dass wir Menschen so lieben, so sehen, wie du sie siehst, Herr. Jesus, verändere du unsere Herzen, Herr. Ich möchte beten, Herr, wo wir manchmal vielleicht zu religiös unterwegs sind, Jesus, Herr, dass du uns da einfach aufmerksam machst, Herr, wie wir mit Menschen umgehen können, Herr. Herr, dein Wille ist perfekt, dein Wort ist die Autorität in unserem Leben, Herr. Wir wollen beten, Herr, dass wir das in einer Weisheit leben, die du uns gibst, Jesus. Danke, dass du gut bist. Amen.